Ja, heute ist Pfingsten. Und wir fragen uns, ihr könnt es hier vorne lesen, was fangen wir eigentlich damit an? Was fangen wir heute damit an, was damals vor 2000 Jahren geschehen ist? Nämlich, dass damals heilsgeschichtlich Großes geschehen ist. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und denkwürdige, merkwürdige Begleiterscheinungen haben sich darum auch gezeigt. Ich habe mal nach Apostelgeschichte 2 die Phänomene und die Wunder aufgelistet. Ihr könnt sie hier vorne sehen. Es gab drei Phänomene, wenn ich das richtig sehe. Einmal ein Brausen vom Himmel wie ein starker Wind. Starker Wind können wir uns noch vorstellen. Brausen vom Himmel. Müssen wir schon näher überlegen, wo habe ich das schon mal gesehen in der Natur. Dann Zungen wie von Feuer zerteilt. Auch dieses Phänomen war sichtbar. Und die Jünger, einfache Leute, die Aramäisch gesprochen haben, sprechen plötzlich in einer für sie fremden Sprache. Daraus gab es zwei Wunder. Das eine war ein Sprachwunder, wie eben schon angedeutet. Aber das andere ist auch ein Hörwunder. Weil es war ja ein großes Fest dort in Jerusalem. Und die Leute haben geredet durcheinander hin und her. Aber jeder hat den anderen in seiner Sprache verstanden. Also es war nicht nur ein Sprachwunder, sondern auch ein Hörwunder. Und diese einzigartigen, merkwürdigen Dinge, die eben beschrieben wurden, die umgeben das eigentliche Kerngeschehen an Pfingsten. Und das eigentliche Kerngeschehen an Pfingsten ist das, was wir wissen und was wir auch besungen haben. Der Geist Gottes wird ausgegossen. Verheißen und nun die Erfüllung. Die Menschen in Jerusalem erleben, und das sind viele, und waren erstaunt, schüttelten den Kopf und fragten sich, so steht es auch in der Apostelgeschichte, was soll da werden? Was erwartet uns da? Mit was haben wir es hier zu tun? Und diese Frage können wir uns heute ja auch stellen. Und vielleicht fragt ihr euch die auch. Mit Weihnachten können wir viel anfangen. Gottes Sohn wird Mensch, da kommt er uns nahe. Vom Tod auferstehen an Ostern, wunderbar. Das ist etwas, was so eine tiefe Sehnsucht in uns Menschen auch, wieder lebendig zu sein oder leben zu können. Aber Pfingsten, was fange ich mit Pfingsten an? Petrus damals hat als die Lage als erster erkannt. Er wusste, hier gibt's Erklärungsbedarf. Er stellt sich der Situation und so haben wir die erste Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2. Wir lesen sie jetzt nicht. Ich gebe uns ganz kurz die Einleitung. Petrus stand auf, die anderen 11 Apostel ebenso lesen wir. Und dann rief Petrus laut in die Menge hinein. Ihr Juden aus aller Welt und alle Bewohner Jerusalems, lasst euch erklären, was hier vor sich geht. Die Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist ja erstmal 9 Uhr morgens. Hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joel, ein alttestamentlicher Prophet, hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joel vor langer Zeit angekündigt hat und das erfüllt sich nun. Und ich möchte uns heute Morgen jetzt mal mit hineinnehmen in diese Prophetie des Joel aus dem Alten Testament, wie Petrus sie aufgreift und was daraus für uns abzuleiten ist, was wir mit Pfingsten anhand der Prophetie Joel anfangen können. Ihr dürft es hier vorne mitlesen. Hier erfüllt sich, so fängt Petrus an, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und eure Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden und eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. In den letzten Tagen heißt beim Propheten Joel, und Petrus bezieht sich jetzt auf diese alttestamentliche Prophetie an Pfingsten. Wird das geschehen, was bei Joel beschrieben ist, der Heilige Geist wird auf alle Kinder ausgegossen. Das ist uns bekannt, das können wir jetzt gut im Hinterkopf behalten, aber die Prophetie des Joel geht noch weiter, sie hat noch einen zweiten Teil. Und auch den zitiert Petrus. Und den wollen wir jetzt auch noch lesen. Zu den letzten Tagen gehört nämlich noch ein weiteres. Und da lesen wir, ich will Wunder tun, spricht Gott, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich verfinstern, der Mond blutrot scheinen, bevor der Tag des Herrn kommt, groß und herrlich. Und wer dann den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Also was folgt noch, nach der Prophetie des Joel, was folgt noch nach der Ausgießung des Heiligen Geistes? Zeichen und Wunder, oben am Himmel, unten auf der Erde. Zwei werden genannt, die Sonne wird sich verfinstern, der Mond erscheint blutrot. Und das Ganze in Verbindung mit diesen drei Begriffen Blut, Feuer und Rauchdampf. Nicht gerade eine schöne Vorstellung, oder? Die Frage ist, wann treten diese Zeichen und Wunder ein? Bevor der Tag des Herrn kommt, heißt es hier, welcher als groß und herrlich beschrieben wird. Das heißt, die Ausgießung des Heiligen Geistes auf der einen Seite und die Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde sind die Vorboten oder Hinweise für etwas sehr Großes, heilsgeschichtlich sehr Bedeutsames, nämlich der Tag des Herrn, der groß und herrlich sein wird. Das hören wir vielleicht nicht so gern oder erwarten wir gar nicht am Pfingsten. Habt ihr heute Morgen erwartet, dass wir über den Tag des Herrn nachdenken würden, wenn es um Pfingsten geht? Ich möchte jetzt den Sprung machen in Offenbarung 6. Weil dort wird das, was bei Joel im zweiten Teil mit dem Himmel und mit der Erde und der Sonne verfinstert und der Mond blutrot und so weiter, das wird in der Offenbarung 6, wird, Kapitel 6, wird das noch einmal näher aufgelistet und näher beschrieben. Und ich sah, als Jesus das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Und dann passiert etwas am Himmel. Die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack. Der ganze Mond wurde wie Blut. Haben wir das nicht gerade eben bei Joel gelesen? Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und was geschieht auf der Erde? Die Könige auf der Erde und die Großen und Gewaltigen unter den Menschen, aber auch die Sklaven und alle freien Menschen werden sich verbergen in den Klüften und Felsen der Berge. Und sie sprechen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt über uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Vor dem Zorn des Sohnes Gottes, vor dem Zorn Jesu Christi. Warum dieses Geschehen am Himmel und auf der Erde? Und dann heißt es in Offenbarung 6, 17 am Ende, denn es ist gekommen der große Tag des Zorns, wer kann bestehen? Und die Antwort, wer bestehen kann, liefert wieder Joel hier, schaut ganz am Ende. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Das ist jetzt so der prophetische Zusammenhang von Joel und Offenbarung Kapitel 6, in dem Pfingsten steht, ihr Lieben. Also es geht um die Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn wir gleich nachher noch zu sprechen kommen. Aber zuerst einmal wollen wir uns mit dem beschäftigen, was es mit dem Tag des Herrn auf sich hat und mit diesen Zeichen, die kommen werden. An Pfingsten wird unmissverständlich deutlich, dass es nur einen Namen gibt, der uns rettet. Und dieser Name ist Jesus Christus. Und deshalb möchte ich heute Morgen ganz persönlich einmal fragen. Ich mache das nicht sehr oft, aber heute Morgen möchte ich es einmal tun. Ist dir das wirklich bewusst, dass auch deine Rettung allein im Namen Jesu liegt? Und hast du diesen Jesus, diesen Namen Jesus schon in dein Leben persönlich integriert? Bist du diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus schon eingegangen? Ist er schon dein Retter geworden? Oder wird er immer noch dein Richter über dein Leben bleiben am Ende der Tage? Es geht um ein Alle und ein Nur, wenn wir das richtig gesehen haben hier. Alle, die den Namen des Herrn anrufen, sollen errettet werden. Aber nur die, welche den Namen des Herrn anrufen, werden auch errettet werden. Gerettet vor dem Zorn Jesu und dem Gerichtstag Gottes. Ich weiß, dass das total gegen unseren Strich bürstet hier und dass ihr das nicht erwartet habt, dass am Pfingsten darüber gepredigt wird, nicht wahr? Aber wir wollen uns einmal der Prophetie des Joel stellen, weil Petrus sie aufgegriffen hat, damit Pfingsten erklärt hat und gleichzeitig es in der Offenbarung wieder aufgegriffen wird und auch nochmal verdeutlicht wird. Jetzt müssen wir aber eines noch klären. Wenn wir diese Prophetie des Joel so hören, dann entsteht ja ein Eindruck. Der Eindruck, alles hängt irgendwie zusammen. Beides ist zeitlich ganz nah. Nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes und gleichzeitig diese Wunder am Himmel und auf der Erde und dieses Erschrecken, das die Menschen ergreift. Es scheint doch beides zeitlich sehr eng zusammenzuliegen. In den letzten Tagen, Geistausgießung und Gerichtstag Gottes. Aber wie ist das zu erklären, dass die Geistausgießung ungefähr im Jahr 30 nach Christus stattgefunden hat und das, was Joel im zweiten Teil seiner Prophetie schreibt zu dem Gerichtstag Gottes, dass er noch gar nicht eingetreten ist, dass da 2000 Jahre dazwischen liegen. Das ist nicht so eng zusammen, wie es sich bei Joel liest und wie es Petrus vielleicht auch erklärt. Und damit ist die Frage, ist die Prophetie des Joel eigentlich wirklich glaubwürdig? Oder wie haben wir sie zu verstehen? Ich möchte mit einem nächsten Bild einen Erklärungsversuch abgeben. Ich weiß nicht, wer das sogenannte Alpenglühen kennt. Hat das schon mal jemand erlebt? Hey, ihr überlegt noch, gell? Ein paar Arme gehen hoch, genau. Ich habe das als Kind, als Jugendlicher, bis hin zum jugendlichen Alter, habe ich das öfters mal erlebt, weil meine Eltern mit uns, also meiner Schwester und mir, gerne in die Berge gefahren sind. Nicht immer sehr zur Freude von uns, vor allen Dingen als Teenager, nicht mehr so, da wollte man keine Wanderung mehr auf die Mondspitze machen oder wie die Berge so hießen. Aber was immer beeindruckend war, wenn man das Alpenglühen gesehen hat oder wenn man einfach sieht, die Spitzen des Berges glühen und der Fuß des Berges liegt im Dunkeln. Ein schönes Naturschauspiel an dieser Stelle. Aber warum erzähle ich uns dieses Naturschauspiel? Dieses Alpenglühen kann uns helfen, dass wir den Propheten Joel etwas besser verstehen. Weil Joels einleitende Worte waren in den letzten Tagen. Das heißt, das steht über der ganzen Prophetie, in den letzten Tagen. Aber der Inhalt seiner Worte mit Geistausgießung und Gerichtstag gleicht dem Alpenglühen zweier Berge. Also beides glüht auf, beides wird gehört, beides kann gesehen werden, beides wird kommen, es glüht. Es sind wie zwei Berge, die glühen an dieser Stelle. Und mit dem nächsten Bild könnt ihr es vielleicht nochmal deutlicher sehen. Also den eine Berg wäre den Geist ausgießen, der andere Berg wäre die Wunder und Zeichen, die dann stattfinden am Gerichtstag oder vor dem Gerichtstag. Wir sehen also zwei glühende Berge an dieser Stelle. Und jetzt ist es so, was der Joel eben nicht gesehen hat, ist das tiefe Tal dazwischen, zwischen den beiden Bergen. Und das ist bei einer Prophetie im Alten Testament öfters, nicht? Dass der Prophet die Bergspitzen sieht, die Berge, die eng zusammenstehen, aber er sieht eigentlich nicht das Tal dazwischen. Und mal kann das Tal gering sein und mal kann es sehr lange auseinander liegen. Und bei Joel ist genau das der Punkt, dass zwischen diesen zwei Berggipfeln, die glühen, dass hier das lange Tal der Gnadenzeit Gottes steht, in der wir heutzutage leben. Aber das heißt auch, wenn der erste Berg mit seinem Glühen schon sich realisiert hat, ihr Lieben, wird auch der zweite Berg, der glüht, sich irgendwann realisieren und kommen. Nicht wahr? Und darauf müssen wir uns einstellen. Was erwarten wir also von Pfingsten? Wir wissen nicht, wann der zweite Berg vom Glühen in die Realität kommt, aber wir wissen, dass es so sein wird. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig und möchte ich diese Frage nochmal am Anfang stellen. Befreie dich von dem kommenden Gerichtstag Gottes, der kommen wird, indem du Jesus dein Leben jetzt anvertraust. An Pfingsten haben das 3000 Menschen getan. Und haben sich sogar gleich darauf auch taufen lassen. Vielleicht ist Pfingsten 2025 dein Tag, das Leben Jesus zu geben, neu festzumachen. Und wenn du sagst, das möchte ich sogar in der Taufe noch vielleicht abgebildet haben, wir haben in 3 Wochen einen Taufgottesdienst. Herzliche Einladung, das noch mitzumachen, mitzunehmen an dieser Stelle. Aber nimm das mal vom Pfingsten her mit an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Teil, der uns eigentlich vertrauter ist, und trotzdem so fremd bleibt, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist ja der erste Teil, der erste glühende Berg an der Prophetie von Joel. Und ich möchte uns nochmal mit hineinnehmen in den Text von Joel, wie Petrus zitiert, und dazu 3 Impulse. Wir lesen ihn nochmal. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich allen Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und eure Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben, die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag reden. Das erste ist in dieser Prophetie, eure Söhne und eure Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Weil der Geist Gottes in uns lebt, gibt es die Möglichkeit, dass der Geist Gottes aus dir heraus zu anderen Menschen spricht oder zu dir selber auch spricht. Nicht gegen das Wort Gottes, das wir in Händen halten. Das muss immer in Deckung mit dem Wort Gottes sein oder vom Wort Gottes auch gedeckt sein. Aber das ist das, was Pfingsten macht. Dass Geist Gottes durch dich zu anderen Menschen oder zu dir selbst sprechen kann. Ich möchte zwei Beispiele mal aus meinem Leben erzählen. Eine ist ganz frisch, gerade diese Woche. Diese Woche aufgewacht, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstagmorgen. Und dann rattert es ganz fürchterlich draußen. Ich gucke raus und da fangen sie an, die Straße aufzumachen. Also zwei Bauwerker. Wasserrohrbruch hieß es dann vor unserem Haus. Zum Glück nicht bei uns im Haus, aber vor dem Haus. Und gerade da vor unserer Haustür, da wird es aufgerissen und der Beton weggemacht und so weiter und so fort. Ich bin ein bisschen ins Gespräch gekommen mit diesen beiden Bauhandwerkern und sie haben gesagt, könnten wir auch ein bisschen Strom haben bei Ihnen so im Laufe des Tages. Aber ich sage, kein Problem, darf ich Ihnen Kaffee anbieten? Ja, aber erst später, fand ich dann so mal sympathisch, die wollen erst mal arbeiten und dann Kaffee trinken. Manchmal hat man den Eindruck, es ist heute umgekehrt, ne, an dieser Stelle. Aber da waren sie mir schon sympathisch. Und ich saß dann oben im Büro, habe so gearbeitet und konnte immer so ein bisschen runtergucken, wie läuft es denn gerade auf der Baustelle. Und dann hat es fürchterlich geregnet, ihr Lieben. Und es ging auch so ein kühler Wind, nicht? Von wegen Sommer. Und dann bin ich so runtergegangen, dachte auch, vielleicht wollen sie eher mal rein, so ins Trockene oder so. Also, nein, wir arbeiten da weiter und so weiter und so fort. Und Gott hat mir keine Ruhe gelassen. Ist das mit dem Kaffee ausreichend? Einfach nur einen Kaffee weiterzugeben. Ist ja auch schön, Gastfreundschaft, nicht? Aber nur Kaffee, Hans-Peter? Und dann habe ich so mit mir gedacht, Mann, aber das sind hartgesottene junge Leute, also die trotzen dem Wind und dem Regen, wenn ich da jetzt so komme mit so einem, ich weiß nicht, so einer kleinen Broschüre oder irgendwie, ich weiß, also, naja gut, nächste Woche sind sie wieder weg. Dann, ihr kennt diese inneren Stimmen auch, gell? Ja? Ich bin jetzt schon über 40 Jahre Christ und mich ärgert es immer noch, dass ich solche Stimmen in mir habe. Aber ich sage mir dann immer wieder, diese Stimmen werde ich nicht los, die mich abhalten wollen. Aber ich möchte meinen Umgang ändern mit diesen inneren Stimmen, die mich abhalten wollen. Und da bin ich gewachsen, ehrlich. Nicht, dass ich die Stimmen los habe, aber dass ich sage, die tue ich in eine Schublade. Die sind jetzt nicht dran. Jetzt ist dran, die Schublade aufzumachen. Herr, was soll ich tun? Was kann ich Ihnen weitergeben? Dann habe ich so meinen Schrank so durchgeguckt. Oh, da sind zwei kleine Büchlein noch. Glücklich leben. Ich habe immer so ein bisschen einen Vorrat. Und da habe ich glücklich leben. Das könnte vielleicht was sein für Bauarbeiter, oder? Und dann habe ich das gemacht. Habe gedacht, noch ein Schokoriegel dazu. Ne? Kommt immer gut, ein Schokoriegel. Und habe das dann rausgebracht. So ein bisschen noch mit so einem mummigen Gefühl, weil mir so zwei junge, starke Männer da so vor mir standen. Und dann haben die sich so gefreut. Und ich muss wirklich sagen, die haben sich herzlich gefreut. Das war jetzt nicht nur so eine vorgegebene Fröhlichkeit oder Freundlichkeit, wie man es manchmal auch kennt. Die haben sich wirklich gefreut. Und der hat diese kleinen Büchlein, der Baggerfahrer, hatte gleich mal bei sich oben, damit sie nicht nass werden, hat er sie oben in seinen, da wo er sitzt, hat er so draufgelegt, nicht? Nächsten Dienstag kommen sie wieder. Und mal schauen, wie die Geschichte weitergeht, ne? Ja. Aber ich habe gemerkt, ich habe an dem Tag über Zeit gebraucht, bis ich soweit war. Nicht, dass Gottes Geist durch mich was tun konnte. Manchmal brauchen wir da ein bisschen länger Zeit. Jetzt erzähle ich noch ein Beispiel, wo ich nicht viel Zeit hatte und wo ich dann über mich selber erschrocken war. Und diese Begebenheit ist aber schon ein paar Jahre zurück. Wir waren auf einer Hochzeit eingeladen und dann wurde die Hochzeitstorte angeschnitten und dann war so eine längere Schlange und da reiht man sich ja ein, man will ja auch ein Stückchen von der Hochzeitstorte bekommen, nicht? Und vor mir, als ich so in der Hochzeitsschlange, Tortenschlange stand, da waren zwei junge Frauen und wir waren alle so eng zusammengestellt. Ich konnte mich gar nicht richtig raushalten, aber ich habe mitbekommen, über was sie reden, nicht? Und Irgendwie wird es dann doch interessant, dann werden die Ohren auch größer. Man tut aber so, als ob man nicht zuhört. Ne? Kennt ihr das? Genau. So war es an der Stelle auch. Und dann sagt doch die eine junge Frau zur anderen, und die könnten eigentlich vom Alter, hätten sie meine Töchter sein können, sagt die eine zu der anderen, ich glaube, ich lasse meine Nase operieren, die gefällt mir einfach nicht. Und das habe ich so aufgeschnappt. Ich habe selber vier Töchter. Ich weiß, was das heißt, so da durchzukommen, bis man seine eigene Identität und die eigene innere Schönheit und äußere Schönheit wahrnehmen kann, ohne dass man groß was macht und so weiter. Wie das halt heutzutage so ist. Und ich habe innerlich dann so ein Gedanke gehabt, die Nase ist doch schön. Also da würde ich nichts machen. So, ne? Aber darf ich das jetzt sagen? Kann ich das sagen? Und in diesem Augenblick habe ich einfach Mut gefunden und habe dieser Frau gesagt, also Entschuldigung, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Ihr Gespräch gehört und habe das so mitbekommen, Nasen-OP, aber meinen Sie wirklich, dass Gott einen schlechten Tag hatte, als er Ihre Nase gemacht hat? Und dieser Satz, der kam nicht von mir, ehrlich, den habe ich mir nicht ausgedacht, weil ich immer Zeit brauche, wisst ihr? Das kam einfach von innen heraus, dass Gott es so wollte. Dann haben wir noch so ein bisschen geredet und dann war ich froh, dass wir vorne an der Hochzeitstorte waren, damit sich das Gespräch erledigt, gell? So, jetzt aber pass auf. So eine Stunde später, ja, sitze ich da so und dann sehe ich, wie diese junge Frau auf mich zukommt. Und ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Gibt es jetzt ein Donnerwetter oder hat sie sich jetzt was zurechtgelegt, um mich da in den Boden zu bügeln oder wie auch immer? Und dann hat sie sich zu mir gesetzt und hat sie gesagt, Herr Bruck, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, weil Sie haben mir die Perspektive geweitet. Und das fand ich irgendwie eine tolle Antwort. Ne? Wisst ihr, das ist mir so runtergegangen wie Öl. Ich habe innerlich Gott gedankt. Ich weiß zwar jetzt nicht, was aus der Nase geworden ist, aber ich möchte nur so sagen, trauen wir Gott mehr zu, dass die Impulse, die wir haben, dass wir sie überwinden und einfach weitergeben an das Stück. Ich habe noch die Erfahrung gemacht, wenn man es in Frageform macht, kommt es besser an, wie wenn man sagt, so ist es nicht. Also meinen Sie nicht, dass Gott Ihre Nase an diesem Tag schön gemacht hat und keinen schlechten Tag hatte? Und dann können Leute drüber nachdenken. Also geht's in Frageform weiter. Ihr öffnet damit Raum, dass die Leute mit Gott darüber nachdenken. Ja, vielleicht sollten wir mal auch einen Gottesdienst machen, wo wir Dinge miteinander teilen. Vielleicht lasst ihr Pfingsten das auch mal aufleben in euren Familien. Erzählt einfach mal, wo ihr schöne oder schwierige Situationen damit erlebt habt. Aber Gott sagt, ich gebe das euch, den Geist Gottes, damit ihr reden könnt in meinem Namen. Jetzt noch der zweite Gedanke. Und zwar, da heißt es dann, ihr könnt es hier vorne lesen, es geht um Visionen haben und bedeutungsvolle Träume. Das ist jetzt auch nicht so die DNA der Freien Evangelischen Gemeinde, nicht? Visionen zu haben und bedeutungsvolle Träume zu geben. Da sind die Leute öfters woanders im christlichen Bereich unterwegs. Wir tun uns da immer ein bisschen schwer. Ich sage immer, da bleiben wir unter unseren Möglichkeiten. Die anderen gehen vielleicht ein bisschen drüber, aber wir bleiben sicherlich eher unter unseren Möglichkeiten. Also lasst uns ein bisschen danach ausstrecken, dass Visionen und Träume, Eindrücke dazugehören zum persönlichen Christsein, aber auch zum Gemeindeleben an dieser Stelle. Bei großen Männern Gottes oder Frauen Gottes, da ist das für uns selbstverständlich. Ne? Neben dem Paulus und dem Petrus oder Corrie ten Boom, Hudson Taylor, Billy Graham, wie sie alle heißen, da wissen wir oder denken wir, da gehört es dazu, dass sie Visionen haben und Eindrücke und dass sie damit mit Gott unterwegs sind. Aber Gottes Geist hat ihnen eine Passion, eine Leidenschaft mitgegeben, eine Vision aufs Herz gelegt. Und wenn man dann aber deren Biografien liest und wenn die ehrlich geschrieben sind, dann merkt man, dass das nicht von eins ins andere gleich ging. Eine Vision gehabt und dann hat sie sich erfüllt. Sondern das sind oft Täler dazwischen, Zerbrüche, Einbrüche. Bis es dahin kommt, dass das, was Gott einem aufs Herz gelegt hat, Realität wird. Ich habe einen Spruch, der meine Pinnwand zitiert zu Hause, den möchte ich euch gerne weitergeben. Das ist ein Zitat aus der Landwirtschaft. Bevor der Ackerboden Frucht bringt, muss der Bauer mit dem Pflug tiefe Furchen ziehen. Bevor es Frucht in deinem Leben gibt, muss der Pflug Gottes durch den Acker deines Lebens gezogen werden. Also Gott muss dich beackern. Gott will deinen Lebensfeld beackern. Das tut weh. Und das muss man aushalten. Aber Gott möchte, dass das, was er in dich hineingelegt hat, oder was du vielleicht auch innerlich als Vision, als Traum von Gott lebst, dass das Realität werden kann. Aber das geht nicht einfach, ohne dass er das Ackerfeld nicht bepflügt, dass er dein Lebensfeld nicht bepflügt. Also wenn du gerade so am Erleben bist, dass Gott dein Ackerfeld, dein Glaubensfeld schmerzlich durchpflügt, dann sehe es einfach mal in dem großen Ganzen. Und sei Gott dankbar, auch wenn es weh tut. Es wird etwas Fruchtbares, Fruchtvolles dabei herauskommen, das Gott eben in dir hervorbringen möchte oder vielleicht auch dann für andere hervorbringen möchte. Also lass den Pflug Gottes durch dein Leben ziehen und wissen, wenn Gott den Pflug zur Seite legt, ich bleibe in diesem Bild, dann gedeiht die Frucht deiner Vision oder was Gottes Geist dir ins Herz gelegt hat, für dich persönlich oder für andere. Und jetzt noch das Dritte. Wem will Gott seinen Geist geben und geistliche Frucht sehen lassen? Das sagt er ganz allgemein, Prophet Joel, Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben. Neulich hatte ich ein T-Shirt gesehen, da stand vorne drauf, ich war total motiviert, aber das habe ich in den Griff bekommen. Bloß nicht total motiviert sein, nicht? Das muss man in den Griff bekommen. Manchmal dachte ich, wir Christen sind so unterwegs. Ne? Ich war total motiviert, aber das habe ich für Jesus, aber das habe ich in den Griff bekommen. Gell? Wir sollten wieder mehr motiviert sein für den Herrn, weil wir den Geist Gottes haben. Die mir dienen, will ich den Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Ich habe zu Hause ein kleines Büchlein. Autor Martin Schaf, kenne ich nicht persönlich, aber da geht das Zitat daraus: Meine größte Ehre ist es, von Jesus Christus, meinem Herrn und Heiland, gebraucht zu werden. Ist es bei dir auch so? Meine größte Ehre ist es, von Jesus Christus, meinem Herrn und meinem Heiland, gebraucht zu werden, ihm zu dienen. Und wenn du sagst, ich bin doch gar nicht so würdig, sind doch andere viel würdiger. Dann schauen wir ganz kurz rein. Mose hat es als große Ehre angesehen, Gott zu dienen. Er war Mörder an einem Ägypter, gehorchte Gott hin und wieder nicht. Josua, für ihn war es eine große Ehre, Gott zu dienen, aber er war ängstlich und Gott musste zu ihm sagen, sei getrost und unverzagt. David, für ihn war es die größte Ehre, Gott zu dienen und Lieder zu schreiben. Er war aber auch ein Mörder, er war ein Lügner, Ehebrecher und schwacher Familienvater. Ein Petrus, für ihn war es eine große Ehre, Gott zu dienen, aber er war aufbrausend, Profi in Fettnäpfchen finden. Und selbst als reifer Christ hat er bei den Galatern versagt, sodass Paulus ihn öffentlich zurechtgewiesen hat. Timotheus, ein junger Christ, für ihn war es die große Ehre, an der Seite Paulus Jesus zu dienen. Aber er war oft kränklich, ängstlich, kann man annehmen, hatte oft Bauchschmerzen. Trink mal ein Gläschen Wein, hat der Paulus zu ihm gesagt, lass dich durch Gott ermutigen. Schon merkwürdig, oder? Gott gebraucht schwache, sich unwürdig fühlende und auch unwürdig seiende Menschen, um mit ihnen sein Reich zu bauen. Warum sollte er das nicht auch mit dir und mit mir tun? Und er will durch dich reden und sein Reich bauen an dieser Stelle. So, wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich darf die Musiker nach vorne bitten, ihr Lieben, Pfingsten. Was haben wir, was fangen wir mit Pfingsten an 2025? Ein letztes Bild, ich möchte es gerne zusammenfassen. Lass dir das neu sagen, Pfingsten macht dich stark. Weil der Geist Gottes in dir ist, wenn du mit ihm, mit Jesus lebst. Und es ist ein Geist der Kraft, oder wie es der Paulus mal schreibt, der Liebe, der Besonnenheit auch, aber auch der Kraft. Und in dieser Kraft dürfen wir unterwegs sein. Geist Gottes oder Pfingsten heißt, dir Mut zu machen. Halte an dem fest, was Gott dir ins Herz gegeben hat. Sei es eine Vision oder ein Projekt oder ein Umgang, auch wenn es noch nicht so sich realisieren lässt. Halt dem Ackerpflug Gottes stand. Sieh es vom Ende her, vom Ziel her. Aber Pfingsten macht auch ganz schön nachdenklich und das wäre das Dritte. Ist Jesus schon dein Retter oder bleibt er noch dein Richter? Und wo kann ich eigentlich in der Kraft Gottes dienen? Stets zu dienen, das soll zu unserem Motto sein, zur Ehre Gottes, zur Ehre Jesu Christi. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein geistreiches und geisterfülltes Pfingstfest. Amen.